Also fangen wir mal an. Wir fangen heute mit dem letzten großen Themenblock an. Also das Einzige, was noch über ist, die Telekommunikation. Und ich weiß noch nicht, ob das Material wirklich so viel hergibt, dass wir also 7 Termine damit abdecken können, weil das ist für die restlichen, also wir haben noch 8 Termine, einer davon soll so ein Gastvortrag sein und die anderen 7 sind für dieses Thema gedacht. Es könnte sein, dass es etwas weniger wird, dann muss ich mal schauen, wie wir das Ganze noch erweitern. Aber damit geht es jetzt erstmal los. Ist also das größte Thema, zumindest in meinem Teil. Ich glaube, das Hardware-Thema, was der Kollege macht, müsste ähnlich groß sein, oder? Es gibt so einen Hardware-Block bei Ihnen noch drin. Hat es schon angefangen? Also haben Sie da jetzt ein paar Termine bei den Kollegen gehabt? Ach so. Okay. Also ich habe weiterhin nichts gehört, ob ich irgendwelche zusätzlichen Sachen machen soll. Und also ich gehe inzwischen davon aus, dass das für mich gegessen ist, dass ich also nur die Sachen mache, die ich auch bisher eingeplant habe. Ja, also worum geht's? Laut Modulbeschreibung, die ist ja sehr sparsam, Geräte, Protokolle, Dienste. Als ich es gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, ich erzähle Ihnen ein bisschen was über Netzwerke, so Basistechniken, wie das Internet funktioniert, dieses ganze Zeug. Dann habe ich aber außerhalb der Modulbeschreibung nochmal in Ihren Gesamtplan reingeguckt, also in Ihren Studienplan, und Sie haben wohl nächstes Semester ein Fach Netzwerke. Und das heißt, da stecken dann eigentlich die ganzen Dinge drin, wo ich ursprünglich dachte, dass ich relativ detailliert drauf eingehe. Und ja, dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht, was die Kollegen, die an anderen Standorten das Fach machen, so besprechen, und bin dabei auf einen Foliensatz von Herrn Mike Häuser gestoßen. Der macht das irgendwie in Essen oder sowas, Düsseldorf, da die Gegend. Und dessen Folien werde ich jetzt für diesen Themenbereich einfach übernehmen, weil der hat das alles ausgearbeitet. Ja, das heißt also, ab der nächsten Folie sind es nicht mehr meine eigenen Folien. Sie sehen die minimale Layout-Änderung, da oben heißt es auch noch Fachhochschule, weil er das in seinem Satz nicht aktualisiert hat. Ja, das wollen wir uns also anschauen. Zunächst mal zum Begriff. Ich denke, das ist klar, alles was Tele ist, hat immer mit Entfernung zu tun, Teleobjektiv und sowas. Ja, also es geht darum, irgendwie Strecken, Entfernungen zu überwinden, und Kommunikation, denke ich, ist klar. Ja, also wir wollen irgendwie uns Methoden angucken, wie man halt fern kommunizieren, sich über die Ferne austauschen kann. Wenn man nach einer formalen Definition von Telekommunikation sucht, dann gibt es zum Beispiel in Gesetzestexten entsprechend Formulierungen. Also ich lese einfach diese Formulierung mal vor. Telekommunikation ist der technische Vorgang des Aussendens, Übermittelns und Empfangens. Ja, das sind also 3 Sachen, wobei Aussenden und Empfangen im Prinzip dasselbe ist, nur umgekehrt. Ja, und die Übermittlung wird das Spannende dann sein. Von Nachrichten jeglicher Art in der Form von Zeichen, Sprache, Bildern und Tönen mittels TK-Anlagen, was auch immer TK-Anlagen dann sind, das wird dann weiter unten definiert. Wenn Sie versuchen, das nachzuschauen, das stand im Telekommunikationsgesetz so von 96. Seit 2004 gibt es eine neue Version davon. Da heißt es nicht mehr Zeichensprache, Bilder, Töne, sondern nur noch Signale, weil man offenbar nicht wusste, was noch alles dazukommt. Videoinformationen würden ja zum Beispiel in diese alte Formulierungen nicht reinpassen, und damit man für die Zukunft gewappnet ist, haben die Leute das generell in Signale umformuliert. Ja, und der nächste Punkt ist dann, was ist eine TK-Anlage, also eine technische Einrichtung oder ein System, die als Nachrichten identifizierbare elektromagnetische oder optische Signale sendet, überträgt, vermittelt, empfängt, steuert oder kontrolliert. Also das ist praktisch alles, was Sie in dem Bereich machen können. Also wann immer Sie irgendwie ein Stück Technik haben, das mit Datenübertragung in irgendeiner Form was zu tun hat, egal an welcher Stelle, dann ist es Teil einer TK-Anlage oder sogar die komplette TK-Anlage. Also das sind einfach die allgemeinen Definitionen, und das wollen wir jetzt ein bisschen mit Leben füllen. Das erste TK-Unternehmen ist die Post gewesen, die Deutsche Bundespost, und noch früher Vorläufer davon. Es hat schon ganz früh solche Systeme gegeben, also Telegrafen waren im Prinzip auch TK-Systeme. Ja, die konnten halt auch über die Ferne Informationen verbreiten. Dieser Morse-Code, den man verwenden kann, um Nachrichten praktisch um Buchstaben zu kodieren, der ist schon von 1837. Es hat aber auch schon Ende der 1700er Jahre andere Varianten gegeben. Also es gab zum Beispiel etwas, was auch schon Telegraph hieß, wo solche Bewegungen irgendwie gemacht wurden. Also ähnlich wie auch so ein Flaggenalphabet existiert in der Schifffahrt zum Beispiel. Na, also das ist noch älter und die ganz frühen Telegrafiesysteme, die hatten praktisch nur über Sichtverbindungen funktioniert. Na, es mussten Signale irgendwie oben auf dem Berg oder sowas gezeigt werden und in einer Entfernung, dass man es halt gerade noch sehen kann, wurde das dann irgendwie ausgewertet. Und damit war natürlich klar, das funktioniert nicht in der Nacht und bei schlechtem Wetter auch nicht. Also diese ersten Sachen waren nicht so zuverlässig. Als man dann irgendwann Kabel verlegt hat und praktisch über die Kabel die Informationen bringen konnte, war das schon viel zuverlässiger. Ja, dann ist irgendwann das Telefon erfunden worden. Im Moment hört man ab und zu im Radio was davon, weil da auch Philipp Reis, also ein Deutscher als Miterfinder oder als der Erfinder genannt wird. Das ist irgendwie nicht so ganz klar. Je nachdem, welche Quelle man jetzt raussucht, findet man diesen Antonio Meucci oder wie immer das ausgesprochen werden muss, als Erfinder oder aber Philipp Reis. Manchmal heißt es auch, es sind beide. Und es wurden dann von Bell, von jemand bei den Bell Labs, wurden praktisch Arbeiten dann zusammengetragen von diesen beiden Leuten. Und dann ist das Ganze erst so richtig breit verwendet worden. Also ganz am Anfang gab es auch Leute, die gesagt haben, was will ich mit sowas, das brauche ich nicht. Ja, also es gab irgendeinen Firmenmitarbeiter zum Beispiel, der meinte, also wir haben bei uns gute Kurierdienste, das ist nicht nötig, dass man direkt live mit jemand spricht am Telefon. Ja, also das hat eine Weile gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, ist dann aber letzten Endes natürlich der Standarddienst für alle telefonartigen Unternehmen geworden. Ja, wenn wir uns die Nachrichtenübertragung in der Telekommunikation anschauen, dann ist es so, dass man also immer von einer Quelle und einer Senke spricht. Ja, das geht jetzt von einer in eine Richtung laufenden Übertragung aus. Also die Quelle ist praktisch der Ort, wo die Nachricht entsteht. Dann muss sie irgendwie als Signal kodiert werden, durch einen Kanal übertragen werden. Auf der anderen Seite muss das Signal dann wieder ausgewertet werden und dann sind wir eben bei der Senke, wo das Ganze dann landet. Ja, dieser Begriff Quelle und Senke kann man sich so ein bisschen wie bei einem Fluss vorstellen. Also der Fluss entspringt halt an der Quelle, fließt dann irgendwie. Das ist dann der Kanal. Es gibt ja auch die gebauten flussähnlichen Kanäle. Und da, wo das Ganze dann wieder versickert, sozusagen am Ende dieses Flusses, das nennen wir dann Senke. Ja, normale Flüsse laufen ins Meer. Hier der Informationsfluss geht halt in irgendeinen Empfänger rein, wo es ausgewertet wird. Ja, und der Kanal kann unterschiedlich beschaffen sein. Also es kann ein Kabel sein, wo elektrische Übertragung läuft. Moderner und eigentlich nur damit sind diese ganz hohen Übertragungsraten heutzutage möglich. Optische Technologien, also Lichtwellenleiter im Wesentlichen. Und dann ist auch noch halt Funk eine weitere Möglichkeit. Ja, und die formale Definition, was jetzt so ein Signal ist, Signal ist eine gezielt verursachte und wahrnehmbare, also messbare Änderung einer physikalischen Größe in Raum und oder Zeit. Ja, das ist so allgemein gehalten, weil es eben nicht klar ist zunächst, über welches Medium das Ganze transportiert wird. Aber es muss irgendwas sein, was eben sich verändern kann, was man bewusst verändert. Und diese Veränderung muss auch beobachtbar sein bei der Senke halt beim Empfänger. Ja, wenn man etwas mehr sich Quellen und Senken anschaut, die Quelle ist eben einfach der Ursprung, da wo die Information entweder entsteht oder schon vorrätig ist und weitergegeben wird. Und Sie können das Ganze auch graphentheoretisch betrachten, wenn Sie also verschiedene Punkte haben, zwischen denen da die Vermittlung von Informationen läuft, dann haben Sie praktisch in der Regel einen gerichteten Graphen. Ja, also wenn man hier sich ein größeres Netz vorstellt, was ist das für einer Flipchart-Marker? Ja, dann gibt es also einen Punkt, von dem aus das losgeht und dann entsteht so ein gerichteter Graph. Ja, gibt es vielleicht verschiedene Möglichkeiten. Und irgendwo am Schluss ist dann eben die Senke und am Anfang ist die Quelle. Ja, und in einem Graph sind Quellen und Senken dadurch charakterisiert, dass also eine Quelle immer nur ausgehende Verbindungen hat oder ausgehende Pfeile und eine Senke immer nur eingehende. Ja, und alles andere, wo noch weitere Pfeile sowohl rein als auch rausgehen, das wären praktisch so Zwischenknoten. Ja, das werden wir nachher auch an ein paar Beispielen sehen. Es gibt natürlich auch noch die Alternative, dass sie irgendwie sowas wie eine Direktverbindung zwischen Quelle und Senke haben. Ohne irgendwelche Zwischenknoten. Ja, und was das sein kann, das kann eben alles Mögliche sein. Es können schon irgendwie digital kodierte Informationen im Computer sein. Oder es kann sein, dass jemand gerade spricht oder ein Bild zeigt oder sowas. All das sind mögliche Informationen, die an der Quelle entstehen und dann halt irgendwie auf die Reise geschickt werden sollen. Ja, und die Senken, wir werden überwiegend ja nur irgendwelche Computersysteme als Senken betrachten, aber prinzipiell ist eben auch, wenn Sie jetzt analoge Telefonie machen und einen Telefonhörer ans Ohr halten, dann ist entweder der Hörer oder Ihr Ohr einfach die Senke, ja, für diesen Gesamtweg der Informationsübertragung. Das Ganze nochmal in einem Schaubild. Ja, kann man erkennen. Hier sind noch so zusätzlich praktisch Funktionen angegeben. T als Parameter soll die Zeit sein. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie eine kontinuierliche Übertragung von Informationen haben, dann entsteht ja zu jedem Zeitpunkt irgendwie ein Stück Information direkt an der Quelle. Und meistens ist es so, dass Sie das, was da an der Quelle entsteht, nicht direkt auf die Reise schicken können, ja, sondern dass Sie es erst in irgendeiner Form umwandeln müssen, damit es halt durch den zur Verfügung stehenden Kanal übertragen werden kann. Und das machen Sie mit einem Umformer oder Codierer oder wie auch immer Sie es bezeichnen wollen. Und das ist hier kenntlich gemacht dadurch, dass aus x von t dann ein x' von t wird. Also dieses ursprüngliche x, was übertragen werden soll, das verändert sich schon, wird zu einem x'. Dann wird es durch das Medium irgendwie übertragen und auf der anderen Seite heißt es dann auf einmal y'. Ja, das berücksichtigt einfach, dass während der Übertragung es auch zu Störungen kommen kann und das, was am Ende ankommt, vielleicht nicht mehr identisch ist mit dem, was da beim Umformer rausgekommen war als x'. Ja. Hier ist die Störquelle auch nochmal explizit angegeben. Dieses z' können Sie sich als Funktion vorstellen, die irgendwie auf das x' einwirkt und das beeinflusst. Ja, man kann natürlich eine Störungsquelle nicht wirklich als Funktion irgendwie modellieren, weil Störungen ja gerade die Eigenschaft haben, unerwartet zu sein. Also Sie wissen vorher nicht, wird das, was Sie da durchschicken, irgendwie beeinflusst. Aber Sie kennen vielleicht, wenn Sie jetzt eine Leitung haben oder sowas, dann kennen Sie vielleicht Eigenschaften der Leitung und können dann sagen, na gut, bestimmte Verluste treten hier auf. Es wird im Schnitt jedes hundertste Bit irgendwie gekippt, ja, sowas in der Art. Also das ist so die Idee. Am Ende, wenn eben dieses y' da angekommen ist, hat es zumindest prinzipiell noch denselben Aufbau wie das x'. Ja, also der Kanal, das Medium verändert nicht die grundsätzliche Struktur. Das kann nur zusätzliche Fehler irgendwie einbauen. Und das heißt, Sie verwenden einen Rückformer, der im Prinzip die inverse Transformation von dem Umformer am Anfang macht. Der macht es einfach rückgängig. Ja, wenn Sie praktisch den Rückformer direkt am Anfang einbauen würden und das x' in den Rückformer reinstecken würden, dann würde direkt wieder das ursprüngliche x rauskommen. Ansonsten wären Umformer und Rückformer nicht geeignet. Ja. Also so ist es gedacht. Dadurch, dass wir aber eben Fehler auf dem Weg vielleicht eingebaut haben, wird der Rückformer auch nicht das ursprüngliche x produzieren können, sondern nur irgendein y. Ja, das halt in selber Weise oder in gleicher Weise verändert ist gegenüber diesem x, wie es das auch für das y' im Vergleich zum x' gilt. Ja. Ja, hier ist nochmal ein etwas komplexeres Bild, was ich nicht sehr im Detail jetzt erläutern will. Hier wird halt von Nachrichtenverkehrsobjekten etwas abstrakt gesprochen. Und das Ziel ist eben, dass beim Weg durch das Übertragungssystem am Ende wieder etwas rauskommt, was dieselben semantischen und formalen Eigenschaften hat. Also Sie wollen nicht, dass irgendwas verloren geht, weder inhaltlicher Art noch von einem wie auch immer gearteten Aufbau. Und hier wird nochmal unterschieden zwischen einer etwas oberflächlicheren Sicht, wo Sie eben oben Sender, Kanal und Empfänger haben und dann weiter unten, wo man sich die technologischen Eigenschaften anguckt und sagt, ja gut, es gibt hier Übertragungstechniken, Verbindungstechniken sind vielleicht dabei. Wie kommt denn überhaupt die Verbindung zwischen Quelle und Senke zustande? Habe ich da eine Direktverbindung? Macht es vielleicht die Post, die da was ausliefert? Ja, oder muss ich über mehrere Stationen gehen, wird es vielleicht zwischendurch noch mehrfach umgewandelt. Diese ganzen Details, die stecken da noch mit drin. Und wenn man jetzt aus technischer Sicht eben einen Sender betrachtet, dann ist es so, dass Sie die Quellinformation, die in irgendeiner Form vorliegt, dass Sie die einem Träger aufprägen müssen. Ja, das kann zum Beispiel eine elektrische Welle sein und im Wesentlichen ist die Idee dabei, das Übertragungsmedium, was Sie verwenden, hat halt irgendwelche Eigenschaften und da kann man nicht beliebige Dinge einfach drauflegen. Also wenn Sie zum Beispiel ein analoges Telefonnetz oder eine analoge Telefonverbindung haben, die hat einen bestimmten Bandbreitenbereich, also Sie können da nicht Töne in beliebiger Höhe oder Tiefe übertragen, sondern das wird irgendwo abgeschnitten. Ja, weil einfach von der Technik her es nicht möglich ist, ganz, ganz tiefe oder extrem hohe Töne zu übertragen. Und das muss man halt berücksichtigen. Ein Beispiel dafür ist die klassische Technik eines Modems, also die alten Computermodems, mit denen man über eine Analogleitung geht. Die haben halt digitale Informationen in irgendwelche Piepstöne umgewandelt. Und diese Frequenzen, die da auftreten, die das Modem verwendet, die müssen einfach in dem Bereich liegen, den Sie mit einer normalen Telefonleitung nutzen können. Na, wenn Sie das Modem so konstruieren würden, dass die Töne zu hoch oder zu niedrig sind, dann würde es einfach nicht funktionieren. Und ja, dann haben Sie halt teilweise auch noch so Eigenschaften, dass Sie vielleicht nicht die gesamte Bandbreite, die technisch zur Verfügung steht, nutzen dürfen, weil das Ganze irgendwie nochmal in mehrere Kanäle untergliedert ist. Und wenn Sie dann nur einen kleinen Bereich im gesamten Spektrum nutzen können, dann müssten Sie eventuell Informationen einfach in diesen Bereich hinein verschieben. Also es finden irgendwelche Transformationen noch statt, bevor dann wirklich das Ganze auf die Reise gehen kann. Ja, und der Empfänger, der macht halt im Grunde dasselbe wie der Sender, nur umgekehrt. Also er muss die Transformation, die der Sender vorgenommen hat, muss er wieder rückgängig machen, weil das Ziel ja ist, die ursprüngliche Information wieder zurückzugewinnen. Und ja, das läuft eben nach einem ähnlichen Prinzip. Es hängt jetzt immer wieder davon ab, welche Technik verwende ich denn eigentlich im Medium. Ja, entsprechend nutzen Sender und Empfänger andere Eigenschaften, um eben die Signale reisebereit zu machen und dann die empfangenen Signale irgendwie wieder auszuwerten. Der Informationsbegriff insgesamt, Information kann man erstmal von Daten unterscheiden. Information kann zunächst mal auch was ganz Abstraktes sein, also Sie können irgendwelche Aussagen treffen über Alltagssituationen auch, zum Beispiel heute ist ein relativ warmer Tag. Ja, welche Bedeutung das dann hat, weiß man zunächst nicht. Wenn ich das heute zu Ihnen sage, heute ist ein relativ warmer Tag, dann steht das ja in einem Kontext. Also wir wissen, es ist Ende Oktober und da könnte es schon Minusgrade haben vielleicht. Und weil es heute 17 Grad waren, passt das dann zu sagen, es ist ein relativ warmer Tag. Wenn ich dasselbe im Juni zu Ihnen sagen würde, dann würden Sie erwarten, dass es 30 Grad hat. Ja. Also zunächst mal ist Information etwas sehr Schwammiges. Im Prinzip alles, was Sie sich merken können oder was Sie jemand anderem mitteilen oder sich merken können, das fällt alles unter den Begriff Information. Und das Ganze hat eben auch eine Bedeutung, die an der Quelle bekannt ist. Also derjenige, der eine Information rausgibt, der hat natürlich in seinem Kopf eine genaue Vorstellung davon, was er damit meint. die Senke sollte dasselbe Verständnis davon haben, sonst funktioniert Kommunikation nicht. Ja, das ist also jetzt keine technische Geschichte, sondern bedeutet einfach, dass alles, was wir irgendwie einander mitteilen, immer mit einer Bedeutung versehen ist, die nur dann funktioniert, wenn wir irgendwie denselben Hintergrund haben. Ja, wenn ich jetzt anfangen würde, in irgendeiner obskuren Fremdsprache mit Ihnen zu sprechen, dann würden Sie mich halt nicht verstehen. Ja, also das steckt in der Information auch drin, praktisch der ganze Bedeutungskontext, den man hat. Ja, während so etwas wie Daten zum Beispiel ja einfach nur irgendwelche Bits und Bytes sind, die wir durch die Gegend schieben, da steckt die Information schon nicht mehr mit drin. Informationen kann man erzeugen, man kann sie auch verlieren und man kann es eben übertragen, speichern und umwandeln. Und wir unterscheiden zwischen zwei groben Kategorien von Informationen. Das eine ist etwas, was kontinuierlich ist. Ja, wenn Sie zum Beispiel Temperaturmessungen hier in dem Raum durchführen, dann können Sie ja zu jedem beliebigen Zeitpunkt sagen, wie ist jetzt die Temperatur. Also das ist etwas, was kontinuierlich ist in dem Sinn, dass Sie nicht irgendwelche Intervalle beachten müssen, sondern dass permanent eine Temperatur vorherrscht. Ja, genauso, wenn ich spreche oder wenn Sie Musik hören oder sowas, diese Dinge sind auch von einer kontinuierlichen Qualität. Im Gegensatz dazu haben wir es in der Informatik meistens mit diskreten Informationen zu tun. Und da ist es so, dass Sie eben nicht diesen kontinuierlichen Aspekt haben, sondern zum Beispiel in einem bestimmten Intervall immer nur eine gewisse Menge an neuen Informationsstücken vorhanden ist. Ja, das passiert zum Beispiel auch, wenn man hingeht und Musik in so ein MP3-Format oder irgendwas anderes Digitales wandelt. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen am Anfang, als es um Daten ging. Dann haben Sie eben nicht mehr unendlich viele Zeitpunkte, zu denen Sie etwas messen oder bestimmen können und auch nicht mehr unendlich viele mögliche Werte, sondern das ist alles auf endliche Betrachtung runtergebrochen. Ja, sowohl die Werte zum Beispiel, die Tonhöhen oder sowas, was Sie betrachten, das gibt es nur eine endliche Möglichkeit. Und auch, wenn wir jetzt ein Intervall von meinetwegen 10 Sekunden betrachten, dann werden auch nur endlich viele Proben genommen, um praktisch ein Signal da zu erzeugen. Ja, die ganze Welt der kontinuierlichen Informationen, das ist eben das Analoge. Und wenn wir mit diskreten Werten arbeiten, dann haben wir das digitale Modell. Ja, und wann immer so eine Analog-Digital-Wandlung oder umgekehrt stattfindet, muss man eben aus diesen kontinuierlichen Dingen etwas Diskretes machen und später muss man das wieder rückgängig machen. Dabei wird es aber immer so sein, dass wenn man zuerst analog-digital und dann wieder digital-analog wandelt, dass man nie wieder das Ursprüngliche rauskriegen kann, weil man im Prinzip unendlich großen Speicher bräuchte, um auch nur einen kleinen Ausschnitt der Realität absolut festzuhalten. Wenn wir von Kommunikationssystemen sprechen, dann meinen wir in der Regel digitale Kommunikationssysteme. Und hier geht es eben darum, es werden Informationen übertragen, die aus einer diskreten Symbolmenge kommen. Ja, also wenn wir zum Beispiel uns über Farben austauschen wollten, die Farben sind auch wieder etwas aus der echten Welt, die sind ja irgendwie durch die Wellenstruktur festgelegt, im Prinzip durch Frequenzen. Und da gibt es unendlich viele Farben. Also zwischen, Rot und Gelb, wenn man da die Abstufungen durch die verschiedenen Orangetöne wählt, das sind nicht endlich viele, sondern es sind unendlich viele. Das heißt, wenn ich mit Ihnen über Farben mich austauschen wollte, dann brauche ich im Prinzip eine unendliche Menge an möglichen Kodierungen. Ja, weil immer, wenn ich sage, ich habe jetzt hier zwei Orangetöne, die ich kaum noch auseinanderhalten kann, dann könnte jemand trotzdem sagen, ja, aber zwischen den beiden liegt noch einer, der eben entsteht, wenn ich diese beiden Orangetöne mische. Ja, das kann man vielleicht nicht mehr erkennen, aber es ist da. Und das wollen wir also nicht. Wir wollen nicht ein praktisch unendliches Alphabet an Möglichkeiten haben, sondern diskrete Symbole. Beispiel dafür ist, dass wir einfach Bits übertragen, 0 und 1. Das sind genau zwei Möglichkeiten. Ja, zu jedem Zeitpunkt einer Übertragung werde ich eines von diesen Symbolen verwenden und damit ist diese Eigenschaft, diskret zu sein, ist dann gegeben. Und das Ganze soll unabhängig sein von physikalischen Eigenschaften der Quelle, weil meine Quelle kann ja aus der analogen Welt kommen und ich will aber diese analoge Information immer in irgendwas Diskretes kodieren. Ja, wenn die Quelle ursprünglich auch schon digital ist, ist es natürlich leicht, dann forme ich das einfach um in irgendwas, was ich günstig über meinen Kanal verschicken kann. Und wenn es halt noch nicht digital war, dann muss ich es in die Form erst bringen. Was wollen wir von so einem Kommunikationssystem? Was soll das für Eigenschaften haben? Erster Punkt ist Übertragungstreue. Ja, Übertragungstreue meint, das, was hinten rauskommt, soll identisch sein mit dem, was ich reingesteckt habe oder möglichst nah dran. Ja, man kann dann praktisch verschiedene Grade von Übertragungstreue angeben. Wenn ich also sage, das ist 100% übertragungstreu, dann könnte ich damit eben meinen, es ist wirklich exakt. Ja, es wird genau das übertragen, was ich will. In vielen Anwendungsfällen ist es aber gar nicht nötig, dass Dinge exakt übertragen werden. Also wenn Sie zum Beispiel ein Telefongespräch führen und das läuft jetzt nicht über ein veraltetes analoges Netz, was man vielleicht irgendwo noch in der Haustechnik, in einem Firmengebäude oder so installiert hat, sondern es verwendet digitale Kodierung von dem ganzen Zeug, dann ist es egal, wenn es bei der Übertragung zu kleinen Fehlern kommt, ja, die vielleicht dazu führen, dass Sie, wenn Sie telefonieren, ein kleines Rauschen oder sowas hören. Ja, oder einen kurzen Aussetzer haben von einer Zehntelsekunde, das stört niemanden. Da würde man vielleicht am Ende des Gesprächs sagen, das war heute nicht so gut, aber es ist alles verstanden worden. Weil wir so lange brauchen, um irgendwas zu formulieren in Sprache, dass einfach Sekundenbruchteile, in denen dann die Übertragung fehlerhaft ist, dass die einfach keine Rolle spielen. Ja, also da muss man einfach überlegen, was sind es für Dinge, die übertragen werden und wie wichtig ist es, dass die exakt ankommen. Davon hängt dann ab, inwiefern man so ein System als übertragungstreu betrachten würde. Ja, dann Verfügbarkeit. Ja, das ist ja gerade mit den ganzen Voice-over-IP-Anschlüssen. Heute ist es ja ein echtes Problem, wenn also das Internet ausfällt und man hat so einen billig Flatrate Anschluss und kann dann stundenlang nicht telefonieren, nur weil irgendwo irgendwas komisch kaputt konfiguriert wurde von Provider-Seite, ist das natürlich sehr unerfreulich. Ja, also die Anforderung, die wir an so ein System stellen, ist, dass es immer verfügbar ist, dass man ständig es nutzen kann. Triviale Eigenschaft, wenn es verschiedene Empfangsstellen sozusagen oder Gegenseiten gibt, dann wollen Sie natürlich eine Möglichkeit haben, das auszuwählen. Ja, also das Sie zum Beispiel nicht, wenn Sie einen Telefonhörer abnehmen, mit irgendeinem zufälligen anderen Benutzer verbunden werden, was vielleicht spannend wäre, aber also für die Praxis nicht so relevant wäre, sondern dass Sie eben exakt die Personen erreichen, die Sie erreichen wollen beim Telefonieren. Ja, und da ist eine Frage eben, ob einfach die Vermittlungstechnik von dem System so funktioniert. In Verbindung damit wäre auch die Verfügbarkeitsfrage wieder gegeben, wenn zum Beispiel in einem bestimmten Stadtteil ganz viele Leute telefonieren wollen und wollen irgendwen in einem anderen Stadtteil erreichen und es geht alles im Prinzip über dieselbe Leitung, dann könnte es sein, dass das auf einmal keine Verbindung mehr möglich ist. Ja, also ich habe sowas noch erlebt vor 10 Jahren oder so in irgendeiner Firma, wenn alle Kollegen telefoniert haben, das auf einmal dicht war, ja, weil es nur eine bestimmte Anzahl an Leitungen gab und es hing auch irgendwie davon ab, wen man angerufen hat. Ja, also dann hat man dann nur noch ein Besetzzeichen gekriegt, wenn man versucht hat abzuheben. Was Ähnliches können Sie heute zu Hause auch noch nachvollziehen, wenn Sie wieder so Voice-over-IP-Telefonie betreiben und da irgendwie 5 Telefone dranhängen. Die ersten 2 Gespräche klappen eigentlich immer und wenn Sie dann noch an weiteren Apparaten versuchen, zusätzliche Verbindungen aufzubauen, irgendwann ist dann Schluss. Ja, weil Sie können sicherlich nicht 100 Gespräche parallel führen. Der Punkt der Distanz. Also es geht ja um Fernkommunikation. Damit sollte es prinzipiell kein Problem sein, dass größere Entfernungen zwischen Sender und Empfänger oder zwischen den beiden Gegenseiten bestehen, was heißt jetzt keine Rolle spielen? Ne? Das kann man auch wieder auf zwei Weisen betrachten. Einmal die Frage, ist überhaupt eine Verbindung möglich? Ja, also wenn wir irgendwie unsere Marskolonie haben, wo auch ein Telefonsystem installiert ist, dann könnte es sein, dass es keine Direktverbindung gibt, ja, dass wir also da nicht hintelefonieren können. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, weil die Entfernung so groß ist, dass die Laufzeiten durch den Weltraum hindurch einfach zu lang sind, um vernünftige Gespräche zu führen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß da die Entfernung ist, aber wahrscheinlich müssten Sie da eine Minute oder länger warten, bis eine Information ankommt. Das ist auch eines der Probleme, wenn man so Raumsonden oder diese autonomen Fahrzeuge irgendwo auf einem anderen Planeten abladen will und die steuern will. Man kann keine Direktsteuerung haben. Man kann denen nur einen Auftrag geben und die müssen relativ viel eigene Intelligenz haben, um das Ganze umzusetzen und dann irgendwann ihre Beobachtungsergebnisse zurückzuschicken. Ja, also die Frage, ob Kommunikation überhaupt möglich ist, das sollte nicht von der Entfernung abhängen. Das erfüllen wohl alle Systeme, die man so hat. Ansonsten wären sie ja grundsätzlich für den Zweck nicht brauchbar. Die zweite Frage ist, wie sich die Qualität der Übertragung verändert. Ja, und es ist ja so, wenn man über eine Satellitenverbindung telefoniert, dann hat man so eine leichte Verzögerung von einer, ja, vielleicht fast von einer Sekunde. Und das führt natürlich oft zu komischen Situationen im Gespräch, wo man dem anderen reinredet, dann stoppt und wieder neu ansetzt. Und im gruseligsten Fall zieht sich das so mehrere Sekunden hin, bis irgendwie klar ist, wer jetzt als nächster reden darf. Ja, das würde im normalen Gespräch würde Ihnen das nie passieren. Also auch über das Telefon, wenn Sie jetzt eine landesweite Verbindung irgendwie haben, weil das einfach so schnell ist, dass keine spürbare Verzögerung da ist. Das heißt, Sie merken sofort, wenn der andere Gesprächspartner loslegt, irgendwas zu sagen, und dann sind Sie selber ruhig, wenn Sie das erkennen. Ja, aber bei eben richtig extrem weiten Verbindungen, die nur über Satellit geroutet werden können, da funktioniert es halt nicht so gut. Ja. Das ist aber dann auch etwas, wo man nichts dran ändern kann. Es ist halt nichts schneller als das Licht. Und das heißt also, wenn wir so große Entfernungen haben, dann muss man einfach damit leben. Wenn aber zum Beispiel auch eine erdgebundene Verbindung vorhanden ist, weil zum Beispiel irgendwie Transatlantikkabel oder sowas noch genutzt werden kann, dann könnte man natürlich sagen, also ich möchte für meine Gespräche in die USA bitte eine Verbindung, die nicht über einen Satelliten geroutet wird, sondern die den direkten Weg geht. Und da wären sie dann möglicherweise schneller und dann könnten sie wieder das klassische Telefonsystem kritisieren, dass es eben den Umweg über einen Satelliten macht und deswegen einfach eine größere Verzögerung einbaut. Ja, und dann soll das Ganze auch noch wirtschaftlich und effizient sein. Ja, also Sie wollen, dass es bezahlbar ist und dass möglichst wenig Ressourcen verbraucht werden. Wenn wir uns grundsätzlich Kommunikationsstrukturen angucken, ja, dann haben wir einmal so Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Das wäre jetzt praktisch wieder dieses Modell. Wir haben hier einen Gesprächspartner und da den zweiten. Ja, hier sind wir in dem Fall, dass es immer nur in eine Richtung geht, aber dann wäre praktisch eine 1-zu-1-Verbindung das Klassische, was man auch beim Telefonieren hat, eben Punkt zu Punkt. Etwas anderes sind diese Broadcast-Geschichten, also Fernsehen zum Beispiel, da gibt es einen Sender und beliebig viele Empfänger. Das wäre eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung. Oder Beziehung. Und das Ganze geht auch noch umgekehrt. Was hier mit Sensorennetzwerk oder Sensorensysteme gemeint ist, wenn Sie etwa Messstationen fürs Wetter betrachten. Ja, es gibt ja so diese Firmen, die für Fernsehsender die Wettervorhersage aufbereiten. Und die haben natürlich über das ganze Land verteilt irgendwelche Messsysteme stehen, die automatisch und regelmäßig Informationen übertragen. Wie warm ist es? Wie ist die Luftfeuchtigkeit? Solche Dinge. Ja, und das passiert automatisch und es gibt einen zentralen Punkt, an dem diese ganzen Sachen zusammenlaufen. Und so funktionieren im Prinzip alle Sensornetzwerke. Es gibt da immer einen Auswertungspunkt. Ja. Ob die alle, also alle Sensoren, eine Direktverbindung zu dem einen Empfänger haben oder ob es vielleicht dazwischen noch lokale Sammelstellen gibt, ja, dass zum Beispiel für ganz Bayern erstmal an einem Punkt die Dinge gesammelt werden, bevor sie dann gebündelt weitergegeben werden an eine bundesweite Sammelstelle, spielt da von der Logik her erstmal keine Rolle. Das Grundprinzip ist immer ganz viele Sender, ein Empfänger. Ja, und was jetzt hier auf der Folie nicht drauf ist, es gibt natürlich auch Mehrpunkt zu Mehrpunkt. Ja, also wenn Sie eine Dreierkonferenz im Telefon zum Beispiel haben, dann ist das schon eine Mehrpunkt zu Mehrpunkt Verbindung, weil es mehrere Sender und mehrere Empfänger gibt. Und man könnte sich jetzt auch Varianten vorstellen, wo nicht alle Beteiligten diese Doppelrolle als Sender und Empfänger haben, sondern wo es einfach mehrere Sender und mehrere Empfänger und vielleicht noch welche, die beides können, dazwischen gibt. Also all diese Varianten würden in die vierte Kategorie Mehrpunkt zu Mehrpunkt gehören, die hier nicht erwähnt wird. Ja, neben dieser Frage, wie viele Leute oder Systeme an der Kommunikation beteiligt sind, ist auch noch die Frage, wie eigentlich genau jetzt die Übertragungswege sind, also ob wir die Möglichkeit haben, nur in eine Richtung etwas auszusenden oder in beide Richtungen. Ja, es geht also um Simplex- oder Duplex-Übertragung. Dieser Graph, den ich Ihnen da oben hingemalt hatte, der wäre etwa ein Beispiel für eine reine Simplex-Übertragung. Es gibt nur also es gibt eindeutige Sender und eindeutige Empfänger. Ja, und wenn eine Verbindung steht, wie auch immer, zwischen diesem Sender und dem Empfänger, dann kann die nicht umgekehrt werden, sondern die geht immer in die Richtung. Wenn man jetzt eine Duplex-Verbindung haben will, könnte man zum Beispiel sagen, wir machen einfach zwei Simplex-Verbindungen. Ja, Sie können ein Kabel zum Beispiel verlegen zwischen A und B und für dieses Kabel so läuft eine Simplex-Verbindung drüber. Also in dem Fall ist A der Sender und B der Empfänger. Und es hindert Sie ja keiner, dann noch ein zweites Kabel zurück zu verlegen. Ja, vielleicht sogar örtlich über andere Wege, weil der Kabelkanal schon voll war, über den das erste Kabel geht. Und dann haben Sie praktisch zwei separat zu behandelnde Simplex-Verbindungen. Ob Sie das Ganze dann als Duplex-Verbindung bezeichnen, wenn beide Verbindungen stehen, das ist fraglich. Man könnte das so definieren. Ja, man könnte sagen, meine Duplex-Verbindung besteht aus zwei Simplex-Verbindungen, aber normal betrachtet man mit Duplex eben eine Möglichkeit, über eine einzige Anbindung in beide Richtungen zu kombinieren. Und das gibt es als echtes, als Vollduplex und als Halbduplex. Ja, das Vollduplex oder einfach nur Duplex ist praktisch das, was man normalerweise haben will. Also dass beide Seiten gleichzeitig als Sender tätig sein können und die Daten irgendwie aneinander vorbei ausgetauscht werden. Daneben gibt es aber häufig auch reine Halbduplex-Verbindungen, wo immer nur einer zum bestimmten Zeitpunkt senden kann. Wenn Sie diese ganz einfachen Walkie-Talkies oder sowas haben, die haben so eine Sprechtaste und wenn Sie die drücken, dann können Sie praktisch senden, aber in dem Moment ist der Lautsprecher ausgeschaltet, Sie können also nicht hören, ob irgendwer anders in der Zwischenzeit auch spricht. Ja? Ansonsten wären die Walkie-Talkies übrigens auch wieder ein Beispiel für so eine Mehrfach-zu-Mehrfach-Verbindung, weil da können sich ja auch Leute, also mehr als zwei Leute, auf dieselbe Frequenz aufschalten und dann hört jeder jeden. Ja? Die zum Beispiel die ganzen Taxirufsysteme, also die interne Kommunikation in den Taxis, die läuft ja auch über Funk und ist auch so ein Beispiel dafür. Die Kollegen hören dann mit, was der Fahrer sagt. Wenn wir jetzt uns wieder in Richtung Telekommunikationsnetz oder auch speziell das Telefonnetz bewegen, dann ist es so, dass also zunächst mal wir Endpunkte haben. Ja, das ist da, wo die Leute dann zum Beispiel ihr Telefon einstöpseln und telefonieren wollen. Und ja, dann gibt es halt verschiedene Übertragungswege. Es ist eigentlich nie so, dass ein Endpunkt direkt mit einem anderen Endpunkt verbunden ist, sondern es geht immer irgendwie durch dieses Netz durch, wie auch immer das genau aufgebaut ist. Ja, und da können unterschiedliche Techniken für die Übertragung eingesetzt werden, auch innerhalb eines einzigen Netzes. Das muss nicht homogen sein in so einem Sinne, dass es also überall dieselbe Technik verwendet. Es ist ja heute zum Beispiel üblich, Sie haben irgendwo in der Nachbarschaft so einen Verteilerkasten stehen. Bis dahin haben sie eine normale Kupferdrahtleitung, so wie die schon immer gelegen hat. Da muss man auch nichts dran ändern. Und ab diesem Kasten ging es dann früher mit derselben Art Leitung, nur dicker irgendwie weiter. Und heute geht es halt irgendwie weiter, ja, vielleicht mit einem Glasfaserkabel oder sowas. Das spielt also keine Rolle. Wichtig ist nur, dass irgendwie es immer möglich ist, eine Verbindung zwischen allen Endpunkten herzustellen. Also nicht gleichzeitig, sondern wenn Sie zwei Endpunkte auswählen, dann muss es irgendwie einen Weg durch das Netzwerk geben, der dann geschaltet werden kann. Ja, also hier in dem Fall ist zum Beispiel dieses rot markierte, ist jetzt eine Verbindung von B nach E. Und Telefonnetze funktionieren oft so, dass in dem Moment, wo B sagt, ich will mit E irgendwie eine Verbindung haben, dass dann gesucht wird nach einer möglichen Strecke, ja, die gewählt werden kann, die hier über irgendwelche Zwischenknoten führt. Und wenn dann die Verbindung steht, dann läuft die dauerhaft darüber. Das kommt so ein bisschen aus den Anfängen dieser Technik. Ganz früher war es ja so, dass sie keine automatischen Verbindungsaufbaumöglichkeiten hatten, sondern sie haben im Prinzip den Hörer abgenommen, haben dann jemand direkt einen Draht bekommen, eine Vermittlerin oder einen Vermittler, und haben dann gesagt, ich würde gerne mit dem Herrn X sprechen. Und dann hat die das irgendwo nachgeguckt, wer ist das, und hat dann so gestöpselt. Ja, also hat ihr Telefon auf das Telefon von dem anderen gestöpselt, direkt mit einem Stück Draht, und dann hat es auf der anderen Seite geklingelt und ist herangegangen und dann stand die Verbindung. Ja, also das wäre, sagen wir mal, in so einem Ortsnetz, ja, wäre das dann dieser Fall gewesen. Hier sitzt der manuelle Vermittler und der verbindet einfach direkt B und C. Ja, und er sitzt halt hier, deswegen laufen die Kabel über diesen zentralen Vermittler. Und wenn ein Ferngespräch geführt werden sollte, dann musste im Prinzip der Vermittler, der an diesem Knoten sitzt, ja, über irgendeine Leitung einen Kontakt mit dem entfernten Vermittler aufbauen und sagen, ich habe hier ein Gespräch für den Herrn sowieso in irgendwas. Ja, und wenn alles gut ging, dann wurde dann am Ende praktisch eine Direktverbindung geschaltet und die blieb so lange stehen, wie das Gespräch lief. Ja, also ich glaube, diese alten Dinger, da waren irgendwelche Lämpchen, um zu erkennen, dass noch gesprochen wird auf der Leitung. Und in dem Moment, wo dann einer eingehängt hat, dann konnten praktisch alle beteiligten Vermittler ihre Kabel wieder rausziehen und dann war es vorbei. Ja, das kann natürlich auch bedeuten, dass wenn also der Vermittler in München zum Vermittler in Düsseldorf irgendwie eine Leitung halt dann genutzt hat und es gab vielleicht genau die eine, dann konnte damals vielleicht genau ein Münchner mit einem Düsseldorfer sprechen, und solange der diese Leitung belegt hat, also das ist ein Extremszenario, ne? Dann wäre halt kein weiteres Gespräch von München nach Düsseldorf möglich, wohl aber von München nach Stuttgart meinetwegen. Ja. Aber da kommt halt diese Grundidee her, dass man einmal am Anfang so eine Verbindung aufbaut und die steht dann für den ganzen Zeitraum, wo halt kommuniziert werden soll, bis explizit gesagt wird, jetzt ist Feierabend. Ja, aus Benutzersicht ist das alles natürlich viel einfacher. Diese grünen Dinger, das sind die TAE-Dosen, die man im Haus hat, und da kann man halt irgendwas einstöpseln und der Rest passiert irgendwie magisch. In den früheren oder in den alten Szenarien gab es nur die Möglichkeit, ein Telefon anzuschließen, beziehungsweise es gab auch gar nicht diese TAE-Buchsen. Ganz am Anfang war es ja so, dass man also ein fest installiertes Telefon hatte und es ein Verbrechen war, also Stören einer Telekommunikationseinrichtung, wenn man da was Eigenes angeschlossen hat. Ja, man musste also für jede Änderungen wie Austausch des Telefons oder Anschluss eines Modems musste man den Postbeamten nach Hause rufen und der hat das dann angeschlossen und alles andere war verboten. Ja, heute ist es etwas einfacher, also man hat halt seinen Anschluss und kann da anstöpseln, was man will, solange es grundsätzlich zugelassen ist für die Nutzung im Netz. Das heißt also, Sie können nicht irgendwie zum Beispiel ein Batterieladegerät anschließen. Es gibt Batterieladegeräte, die kann man an eine Telefondose anschließen und die saugen sich irgendwie das bisschen Strom, was da anliegt an der Buchse, und laden damit Batterien auf. Und das ist halt verboten, unter anderem, weil es zu irgendwelchen Problemen auf der Leitung dadurch kommen kann, weil eben das Netz nicht dafür spezifiziert ist, dass man es als Stromversorgung missbraucht. aber ist halt technisch möglich und deswegen gibt es Leute, die sowas verkaufen. Ja, und wenn also das grundsätzliche Netz eins ist, was nur für Sprachübermittlung gedacht ist, dann müssen halt alle Geräte auch in Techniken verwenden, die letzten Endes wieder sowas wie Sprache oder vergleichbare Töne erzeugen. Deswegen kann man Faxgeräten, Modems und anderen Sachen, kann man halt zuhören, was sie tun, weil das alles in dem für uns hörbaren Bereich liegt, der eben auch übertragen werden kann. Wenn wir jetzt das Netz uns nochmal genauer anschauen, dann ist es eben so, vorhin haben wir einfach nur diese verschiedenen Knoten im Netz gesehen. Tatsächlich gibt es aber zwei Arten, im Wesentlichen zwei Arten von diesen Knoten. Wir haben einmal diese Teilnehmervermittlungsstellen, das ist praktisch irgendwas vor Ort in relativer Nähe zu Ihrem Hausanschluss. Ja, also da, das sind letzten Endes diese Verteilerkästen, die man irgendwo hat. Und das heißt, es ist theoretisch auch möglich, dass ein Gespräch direkt über diesen Verteilerkasten läuft, wenn Sie nämlich Ihren Nachbarn anrufen. Ja, dann sollte es unnötig sein, das irgendwo ins Innere dieses Netzes vordringen zu lassen, weil ja die Direktverbindung oder fast Direktverbindung möglich ist. Ja, also das wäre, wenn wir einfach an dieser Stelle hier noch einen Weg nach draußen zeichnen und da ist der zweite Anschluss, dann ist es gar nicht nötig, hier irgendwie durchzulaufen. Ansonsten haben wir halt innen drin diese, wie werden sie genannt, Transitvermittlungsstellen, die einfach nur dafür da sind, irgendwie einen Weg zu finden. Ja, und hier gilt das Gleiche, wenn also das Telefongespräch am Anfang aufgebaut wird, dann sehen Sie hier in dem Fall wurde ein Weg über zwei innere Knoten gefunden und der bleibt dann dauerhaft bestehen. Ja, das ist komplett anders, als zum Beispiel im Internet Datenübertragung funktioniert, wo im Prinzip sehr kleine Informationsblöcke verschickt werden, separat, und jeder von diesen Blöcken sucht sich seinen eigenen Weg. Ja, das würde man in einem Telefonnetz nicht haben wollen, weil sie dann nicht wissen, ob die Sachen in der richtigen Reihenfolge noch irgendwie bleiben. Wenn Sie sich vorstellen, dass dieser Weg alle Zehntelsekunde irgendwie neu geschaltet wird, dann hätten Sie eine ständig schwankende Qualität zum Beispiel in der Übertragung und vielleicht auch irgendwelche Aussetzer oder sowas. Ja, wenn Sie IP-Telefonie machen, dann passiert aber doch genau das, weil dann geht's ja übers Internet und deswegen ist einfach die Qualität von VoIP-Telefonaten halt nicht so gut wie die richtige. Ja, weil da nicht mehr auf diese Möglichkeit zurückgegriffen werden kann, dass man einmal eine Verbindung aufbaut und die dann beibehält. Gut, nicht besonders interessant finde ich, dass wenn man sich im Detail das Netz bei uns anschaut, dass es eigentlich zwei Netze gibt. Es gibt das, was da unten abgebildet ist, das eigentliche Sprachübermittlungsnetz, wo also jetzt wirklich die, ja, die eigentliche Telefonie, die Gesprächsdaten drüber laufen. Und daneben gibt es noch ein Steuerungsnetz, was unabhängig von dem anderen Netz ist. Ja, und das Steuerungsnetz ist dafür da, dass so grundsätzliche Sachen funktionieren, dass zum Beispiel Informationen über das Routing, also wie jetzt der Weg gewählt wird, dass die ausgetauscht werden können, dass irgendwelche Zusatzdienstleistungen angeboten werden, wenn Sie sowas wie Makeln machen, ja, oder automatische Wahlwiederholung oder Rückruf bei besetzt, solche Sachen. Diese ganzen Informationen, auch Zahlungsdaten, ja, was fällt an Gebühren an, das läuft alles über so ein separates Steuerungsnetz. Und da dann vergleichsweise wenige Daten drüber laufen, kann das halt anders aufgebaut sein als das normale Netz. Ja, auf der technischen Ebene haben wir verschiedene Bereiche der Technik, die alle nötig sind, damit man zum Beispiel telefonieren kann oder Daten von einem Rechner zum anderen schicken kann. Und die kann man in drei Kategorien einteilen. Wir haben also einmal Übertragungstechnik. Da geht es grundsätzlich darum, wie werden Signale über Übertragungsmedien halt geschickt, transportiert. Ja, und das ist praktisch nur von einem Punkt zum nächsten. Ja, also da muss man sich noch nicht mit so Fragen beschäftigen, wie komme ich denn überhaupt von A nach B, wenn das relativ weit auseinander ist und da mehrere Stationen dazwischen sind, sondern da geht es erstmal nur darum, ich habe eine Leitung oder habe irgendeine Funkverbindung oder sowas und wie funktioniert das Ganze? Ja, das ist ein Teil der Technik, die man betrachtet. Dann haben wir die Vermittlungstechnik. Die kommt immer dann ins Spiel, wenn wir also keine Direktverbindungen haben. Ja, wenn Sie eine wie auch immer geartete Direktverbindung zwischen zwei Teilnehmern herstellen können, dann ist keine Vermittlung nötig, ja, weil die beiden ja unmittelbar verbunden sind, dann ist eine reine Frage der Übertragung. Aber typischerweise hat man eben ein ganzes Netzwerk aus irgendwelchen Zwischenstationen und es muss geklärt werden, wie wird eigentlich die Verbindung von A nach B hergestellt. Das ist etwas, was Sie dann auch nächstes Semester in den Netzwerken nochmal ganz ergiebig betrachten werden, weil das natürlich ein permanentes Problem ist, vor allem im Internet. Diese Routing-Fragen, wie stellen Sie eine günstige Verbindung her, wie reagieren Sie darauf, wenn irgendwo auf der Strecke, die jetzt gewählt wurde, wenn es da zu Fehlern kommt, also wenn zum Beispiel eine Verbindung kommt, ein Teilstück der Verbindung komplett wegbricht, dann müssen Sie irgendwie eine Umleitung suchen oder einen anderen Weg dahin. Zu diesen Vermittlungsfragen gehört immer auch eine Kostenanalyse. Ja, nur weil es möglich ist, einen bestimmten Weg zu gehen, muss das nicht bedeuten, dass es auch sinnvoll ist, den zu gehen, weil es könnte mit sehr hohen Kosten verbunden sein. Ja, also denkbar wäre ja zum Beispiel, dass aus was für einem Grund auch immer es gerade sinnvoll ist, für eine Verbindung von meinetwegen wieder München nach Düsseldorf, dass man auch über einen Satelliten geht. Ja, weil es vielleicht von der Logik her am einfachsten ist. Vielleicht hat München einen direkten Link zum Satellit und Düsseldorf auch. Und dann könnte man so ein Gespräch über den Satellit routen. Aber das würde den meisten Leuten nicht gefallen, wenn schon nationale Gespräche nicht mehr, also ohne diese Zeitprobleme ablaufen können. Ne? Also da muss man halt schauen, dass man vernünftig vermittelt. Ja, und dann gibt es noch den letzten Bereich Endgerätetechnik, wo eben die grundsätzlichen Probleme geklärt werden, dass man, was auch immer man an Informationen verschicken will, erstmal in die Form bringt, in der sich das Ganze dann auch übertragen lässt. Ja, also das ist alles, was damit zu tun hat, Sachen vorzubereiten für die Übergabe an den Kanal und entsprechend, wenn es auf der anderen Seite rauskommt, aus dem Kanal zu entnehmen und wieder in die Form zu bringen, die man haben will. Ja, was man hier an der Stelle auch noch sagen kann, ist, möglicherweise ist gar nicht das Ziel, dass beim Empfänger wirklich wieder dieselbe Art Information auftaucht wie beim Sender. Also wenn Sie etwa jemand anrufen und der hat eine Mailbox, und die Mailbox ist jetzt nicht als Anrufbeantworter zu Hause als Gerät angeschlossen, sondern irgendwas Digitales im Netz. Ja, dann ist es natürlich nicht nötig, die Informationen erst wieder in ein Tonsignal, ja, also in wahrnehmbare Töne umzuwandeln, um das dann neu zu digitalisieren und irgendwie zu speichern, sondern dann könnten Sie direkt sagen, die digitalisierten Daten, die schreibe ich jetzt irgendwo rein und dann weiß ich eben, das liegt jetzt in der Mailbox und dann kriegt er irgendwann eine Mail, du hast Post, also du hast einen Anruf bekommen. Ja, also da kann es sein, dass man nicht zwingend genau die gleiche Rückwandlung wieder übernehmen muss, wie man vorher die Umwandlung der Originalinformationen übernommen hat. Aber in der Regel ist es schon so, dass hinten exakt wieder das rausfallen soll, was man vorne reingesteckt hat. Gegenüber dem alten und rein analogen Telefonnetz, es gibt, glaube ich, gar keine Teilstücke mehr, die noch analog betrieben werden, also es ist komplett digitalisiert, ist mit der Umstellung auf digitale Vermittlungsstellen einiges an Komfortfunktionen dazugekommen. Ja, also Klassiker sind sowas wie Anklopfen und Rückfragen makeln, wo einfach die Möglichkeit besteht, dass nicht einfach besetzt ist, ja, sondern dass man irgendwie in laufende Gespräche eindringen kann und dann entweder wechselweise mit jemand Zweitem spricht oder dass man eben eine Konferenzschaltung aufbaut. Ja, ein Feature, was auch erst durch die Digitalisierung hinzugekommen ist, ist sowas wie eine automatische Weiterleitung. Also Sie können ja eine Standard-Rufweiterleitung programmieren, dass es überhaupt nicht mehr klingelt bei Ihnen, sondern direkt eine andere Nummer praktisch weitervermittelt wird. Oder es lässt sich auch sowas aktivieren, dass es viermal bei Ihnen klingelt und danach geht es auf einen anderen Apparat rüber. Das sind so Dinge. Dann, dass man bestimmte Rufnummern sperren kann. Also viele Leute versuchen oder sperren zum Beispiel die ganzen 0190-Nummern, um nicht versehentlich da irgendwelche teuren, hohen Gebühren zu haben. Und dann gibt es noch so ein Feature, Verbindung ohne Wahl. Ich glaube, das muss man für einzelne Geräte dann irgendwie aktivieren. Die Idee ist da, wenn Sie einen Telefonhörer abnehmen und nicht wählen, dass dann irgendwann automatisch eine Verbindung aufgebaut wird. Ja. Ja, diese ganzen Sachen lassen sich auch als Dienste oder Services betrachten und alles zusammengefasst ist auch wieder ein Dienstangebot und das kann man betrachten als Gesamtmenge der Leistungen, die angeboten wird. Und dazu gehören eben Dienstmerkmale. Das wäre sowas wie das, was wir vorhin gesehen haben. Also in der Telefonie ist ein wichtiges Dienstmerkmal natürlich auch, dass man überhaupt normale Telefongespräche führen kann. Aber eben auch diese ganzen Zusatzfunktionen, das sind auch Dienstmerkmale. Eine populäre Geschichte, die jetzt auf der Folie nicht drauf stand, ist zum Beispiel auch, dass wenn eine bestimmte Nummer gewählt wird, dass es dann an verschiedenen Stellen irgendwie klingelt. Es gibt da diese, ist das 0700 oder wie heißen die, welcher Ziffernbereich ist das? Man kann sich so 0700 Nummern, glaube ich, registrieren lassen und dann kann man 3-4 Nummern angeben, an die praktisch alle Anrufe gleichzeitig. Bitte? Ja, genau. Und der Erste, der abnimmt, der gewinnt. Also Sie lassen praktisch Ihre private Nummer, Ihre Handynummer und noch die im Büro, können Sie alle drei anmelden für so eine 0700-Nummer. Und wenn die jetzt angerufen wird, dann klingeln alle drei Telefone. Und da, wo Sie abnehmen, da wird die Verbindung aufgebaut und die anderen Telefone geben dann Ruhe.
Da gibt es eine Internetseite, wo man zwischen diesen ganzen Service-Nummern, wo die ganz normale Festnetznummer dahinter steht, das ist auch nochmal nicht schlecht.
Also, dass man das nachschlagen kann, oder was?
Quasi.
Aha.
Oder Ortsgespräche,
nachdem muss gerade
Dispens
zumindest.
Ja.
Also,
ja. Gesagt,
bei 0900 oder wie heißt denn 1285. Ja, also die 0900er sind ja praktisch alles Abzocknummern, also irgendwelche Mehrwertdienste, wie das heißt. Und die 0185er oder sowas sind das, ne? Die eigentlich mal eingeführt wurden, damit man eine einheitliche Nummer hat und nicht eventuell ein Ferngespräch führen muss. Aber es ist heute natürlich genau andersrum, weil so viele Leute mit einer Flatrate unterwegs sind, dass sie gerne meinetwegen auch eine Kölner Nummer direkt wählen würden, weil es eh nichts kostet. Aber diese Service-Nummern, die kosten dann wieder das, was früher ein Ortsgespräch gekostet hat, ne? Das ist dann doof. Ja, also diese ganzen Grundfunktionen oder Features, die das System zur Verfügung stellt, das ist Teil der Leistung, aber ebenso auch etwas, was man unter Quality of Service zusammenfassen kann. Und damit ist im Prinzip für ganz viele Bereiche die Wahrscheinlichkeit oder die Häufigkeit von Fehlfunktionen gemeint. Ja, ein perfektes System, was immer alle Funktionen zu 100% richtig durchführen wird, das wird man wohl nie haben. Und man kann halt so, ja, auf Statistiken basierend kann man dann sagen, wie häufig irgendwas schief geht. Also Falschverbindungen ist mir noch nicht passiert, dass ich irgendwen anrufen wollte und jemand anders erreicht habe. Aber es kommt wohl vor im Netz. Man wählt eine Nummer und man erreicht eine andere Person.
Das ist mir in letzter Zeit öfter passiert.
Echt?
Ja. Und das Lustige ist aber, ich wollte bei meiner Freundin am Handy anrufen. Ich habe ihre Nummer ganz normal gewählt, ich habe ja keine eingetippt, sondern...
Ja, aus dem Telefonbuch, ja.
Ja, also, sie angerufen quasi auch am Mobiltelefon, kam aber bei einer anderen Person raus.
Ja.
Ja, mit der habe ich irgendwie gesprochen. Meine Freundin hat mich trotzdem gehört. Also es war
total lustig. Okay. Ja. Also so ein Weichengespräch, das habe ich in der Kindheit mal im analogen Netz, als es noch richtig analog war, gehabt, dass man angerufen hat irgendwo und es hat bei zwei Leuten geklingelt und man hat dann beide irgendwie gehabt. Ja, also das wäre sowas eben Falschverbindungen. Was man auch nicht haben will, ist vorzeitige Trennung, also dass einfach der Provider halt die Verbindung unterbricht. Das passiert mir ständig, seit ich also Voice over IP-basiert telefoniere. Also spätestens, wenn gerade der 24-stündige Zwangstrennung passiert, dann ist natürlich klar, dass auch die Telefonverbindung weg ist. Aber es passiert leider auch etwas öfter, einfach so mitten am Tag. Das ist also nicht so toll. Was ich auch oft habe, ist, dass ich eine Verbindung mit jemandem kriege und nur eine Seite kann hören, was die andere sagt. Ja, also das sind dann dieses Hallo, Hallo, Hallo und dann wird aufgelegt, dann wählt man nochmal und dann geht's. Ja, also das war eigentlich lange überwunden, also zu ISDN-Zeiten war super Sprachqualität und hat es eigentlich solche Probleme nicht gegeben, aber jetzt mit den ganzen VoIP-basierten Sachen kriegt man halt alle möglichen Probleme wieder rein. Ja, was auch nicht schön ist, ist Fehler bei der Gebührenerfassung, also wenn man jetzt nicht eine Flatrate hat oder ein Auslandstelefonat führt, was nicht abgedeckt ist und dann irgendwie den 100-fachen Preis berechnet bekommt, das ist auch ein Leistungsproblem. Ja. Also das sind so Dinge, die man betrachtet und das beides zusammen ist eben die Leistung, die ein Dienst bieten kann. Dann kann man den Diensterbringer, den man eher Service Provider nennt, also ich habe noch nicht gehört, dass jemand Diensterbringer sagt. Und Benutzer sagt man aber schon, also Service User im Gegensatz dazu habe ich eigentlich noch nie im Deutschen gehört. Und ich fand auch das Wort Dienstzugangspunkt sehr lustig. Ja, also wie gesagt, die Folien sind ja von einem Kollegen übernommen. Ich weiß nicht, wo er die ganzen Begriffe her hat, aber gut, ein Dienstzugangspunkt wäre eben so eine TAE-Dose bei Ihnen im Haus oder auch sowas Einfaches wie ein Briefkasten, weil letzten Endes ist das, was die Post anbietet, auch eine Art Telekommunikationsdienst. Ja, es werden auch bestimmte Informationen, sogar im Original, die werden gar nicht kodiert. Sie nehmen die Informationen so, wie sie sind, werfen die in einen Kasten rein und irgendwie magisch werden die woanders zugestellt. Es dauert nur ein bisschen. Ja, aber es ist im Prinzip kann man es auch als eine Variante von Telekommunikation betrachten. Ja, wenn wir über Bandbreite reden, dann ist immer die Frage, wie viel Informationen kann ich in einer bestimmten Geschwindigkeit irgendwo durchschicken. Man kann Bandbreite in Hertz dann angeben, das ist dann Frequenzbereich, ja, den Sie verwenden können. Und wenn wir da wieder jetzt im Telefonbereich sind, dann gehört da eben auch dazu, dass Sie also die ganz hohen und die ganz niedrigen Töne nicht nutzen können. Na, wenn es um digitale Übertragung geht, dann hat es mehr was damit zu tun, dass Sie eben diese Bandbreite ausnutzen können in der Form, dass Sie halt alle möglichen Frequenzen, die es da gibt, verwenden können, um unterschiedliche Dinge damit zu kodieren. Und wenn die Bandbreite halt klein ist, dann lässt sich zu einem Zeitpunkt eben nur eine kleine Anzahl von Möglichkeiten kodieren und entsprechend länger dauert es, bis alles komplett übertragen wurde. Ja, und also die Bandbreite ist eben durch den höchsten und den niedrigsten möglichen Frequenzwert definiert. Wenn Sie die Differenz daraus betrachten, dann haben Sie praktisch die, ja, wenn Sie es so als Graph sich vorstellen, haben Sie die Höhe zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt. Ja, und je größer die Bandbreite ist, umso mehr kann eben gleichzeitig oder umso mehr Verschiedenes kann übertragen werden. Und das heißt eben auch, wenn Sie jetzt Signale übertragen wollen, die nicht in dieser Bandbreite liegen, sondern außerhalb oder nur teilweise innerhalb davon, dann müssen Sie halt eine Anpassung vornehmen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwelche von Tieren erzeugten Geräusche, die außerhalb des fürs Telefon gültige Spektrum liegen, wenn Sie die übertragen wollten über eine Telefonleitung, dann müssten Sie die durch irgendwas durchjagen, was die in der Frequenz anhebt oder senkt, ja, sodass es wieder passt. Mit der Übertragungscharakteristik, da sind so physikalische Eigenschaften des Mediums gemeint, wie Impedanz, Frequenzgang, Korrektur. Zu diesen beiden Sachen fragen Sie mich bitte nichts. Das ist also im Bereich der Technik, wo ich keine Ahnung von habe. Und digital-analog, analog-digital-Wandlung, das gehört auch dazu. Wenn Ihr Kanal grundsätzlich digital ist und Sie wollen da analoges Zeug drüber übertragen, dann ist eben eine Wandlung nötig. Genauso gibt es das auch andersrum, eben digitale Informationen, die über einen analogen Kanal, wenn Sie irgendwo noch einen erwischen, wandern sollen, die müssen auch erst umgewandelt werden. Ja, und wenn man jetzt verschiedene Sachen überträgt, dann kann man halt schauen, ja, wie viel Platz wird eigentlich dafür nötig. Ja, und da kommen wir auf sowas wie Bitraten. Wenn man also Sprache, so wie sie durch das normale Telefonnetz übertragen wird, anschaut, dann hat man also eine Bandbreite von 300 bis 3400 Hertz. Und wenn wir das jetzt digital übertragen wollen, dann müssen wir das mit 64 Kilobit pro Sekunde übertragen. Ja, das heißt also, man braucht eine bestimmte Qualität. Diese 64 Kbit pro Sekunde, das entspricht genau einem ISDN-Kanal. Also wenn Sie einen ISDN-Anschluss haben, haben Sie ja zwei Datenkanäle mit je 64 Kilobit und einer Kilobit pro Sekunde und einer davon reicht, dass Sie darüber in sehr guter Qualität telefonieren können. Deswegen haben Sie auch die Möglichkeit, zwei Gespräche zu führen gleichzeitig über ISDN, weil Sie eben zwei solche Leitungen zur Verfügung haben, die getrennt nutzbar sind. Und wenn Sie das Ding nicht zum Telefonieren, sondern für Datenübertragung verwenden, dann kann man ja beide Kanäle zusammenschalten und kann dann praktisch mit 128 Kilobit pro Sekunde Daten verschicken. Ich weiß nicht, ob heute noch irgendjemand also einen ISDN-Zugang fürs Internet oder sowas verwendet. Es gibt noch andere Dienste, die man ISDN-basiert, also jetzt digital nutzen kann, für so Direktverbindungen zwischen zwei Computern, um da eine Datenübertragung zu machen. Das ist zwar auch langsamer, als wenn beide Teilnehmer jetzt irgendwie einen DSL-Anschluss zum Beispiel haben, aber es hat halt den Vorteil, diese 64 Kilobit pro Sekunde sind garantiert bei ISDN. Ja, also Sie haben da, wie beim klassischen Telefongespräch, haben Sie eine Verbindung, die für Sie geschaltet wurde, die steht, die sich nicht verändert, solange die Verbindung besteht, und Sie haben die Sicherheit, dass diese Menge an Informationen darüber übertragen werden kann. Ja, wenn nicht irgendwo, jetzt, es kann natürlich trotzdem da, dass Sie ein kaputtes Kabel irgendwie erwischt haben, dann funktioniert es halt nicht. Aber im Normalfall ist es so, dass Sie eine konstante Übertragungsgeschwindigkeit bei ISDN haben. Und das hat man halt bei DSL und anderen Sachen hat man das halt nicht. Da kann es sehr viel schneller gehen, es kann aber auch also in Stoßzeiten vielleicht dann mal langsamer gehen. Wenn man Musik, wie sie über UKW-Radio hörbar ist, uns anschauen, haben wir einen anderen Frequenzbereich, und wenn man das digitalisiert in dieser Qualität, dann braucht man schon 384 Kilobit pro Sekunde. Das entspricht auch dem, was man also weiß vom Telefonieren, die Klangqualität beim Telefonat ist zwar so, dass man, also wenn es gut funktioniert, dass man die Leute super verstehen kann, aber es ist natürlich keine Stereo, also Hi-Fi-Qualität, ja, so wie man Musik hören will. Also eine Dienstleistung, die irgendwie anbietet, die aktuellsten Hits über Telefon anzuhören, würden wohl wenige Leute nutzen. Ich glaube, es gab sowas mal, dass man irgendwelche Nummern anrufen konnte und dann lief dann da bestimmte Musik und konnte man die halt hören. Ja. Musik auf CD braucht noch mehr Platz, die ist also in noch besserer Qualität als eine Radiosendung. Was ja auch klar ist, weil die CD ja die Schallplatte ersetzt hat, die als analoges Medium prinzipiell perfekte Musikqualität bieten konnte. Ja, wenn man davon absieht, dass durch Nutzung einer Schallplatte die halt abgenutzt wird und nach einer Weile nicht mehr gut klingt. Aber grundsätzlich waren oder sind, die Schallplatten kommen ja wieder, ja, also grundsätzlich sind die Klangdaten auf Schallplatten eigentlich perfekt gespeichert. Ja. Und bei der CD kann man unterscheiden zwischen Netto- und Brutto-Daten. Und Netto ist praktisch das, was Sie wirklich am Ende brauchen. Also das, was als Nutzdaten dabei rauskommt. Und es ist aber haufenweise Zusatzdaten auf der CD drauf, sodass es insgesamt mehr als das Doppelte verbraucht. Da ist zum Beispiel sowas wie eine Fehlerkorrektur mit drin. Ja, also weil man ja immer mal damit rechnen muss, dass einzelne Teile der CD nicht perfekt ausgelesen werden können, dass es zu Lesefehlern kommt. Die CDs verwenden eine 8 zu 14 Codierung, also aus 8 Bits aus der ursprünglichen Eingabe oder aus dem reinen Klangsignal werden 14 Bits gemacht. Also fast auf das Doppelte aufgebläht. Ja, es kommen jeweils 6 Bits noch dazu, die für die Fehlerkorrektur verwendet werden können. Ich glaube, wir hatten ganz am Anfang der Vorlesung mal über Fehlerkorrektur und Fehlererkennung gesprochen. Für eine einfache Fehlererkennung muss man natürlich nicht viel tun. Da kann man irgendwelche Quersummen und so weiter, Prüfsummen berechnen. Aber man will ja, wenn man CD hört, auch eine Fehlerkorrektur haben. Also man will, auch wenn es Fehler auf dem Datenträger gibt, trotzdem störungsfrei das hören und keine Aussetzer haben. Deswegen wird da so viel Zusatzmaterial drauf gespeichert. Ja gut, ich will die Dinger jetzt nicht alle durchgehen. Also beim Fernsehen ist natürlich, wenn Bilder übertragen werden müssen, das Ganze noch viel größer. Wenn man dann mit dem Bildsignal auch noch ein Tonsignal in vergleichbarer Radioqualität haben will, dann kommt es da noch dazu. Ja, also da sind wir dann schon bei bis zu 216 Mbit pro Sekunde. Bildtelefonie hat sich eigentlich nie richtig durchsetzen können. Also wenn wir jetzt nicht von sowas wie Skype mit Webcam sprechen, sondern von der klassischen Bildtelefonie, wo man an ISDN-Anschluss ein dediziertes Bildtelefon anschließt. Ja, die Dinger standen relativ lange in den Telekom-Shops. Ja, aber es hat kaum jemand gekauft. Und ja, also da hat man halt, ich sag mal, gemäßigte Bitraten, die nötig sind, weil für die Bildtelefonie genauso wie für den Ton bei der normalen Telefonie gilt, die Qualität muss nicht so hoch sein. Ja, also so wie sie nicht UKW-Radioton im Telefon erwarten, hat man auch bei Bildtelefonen nicht erwartet, den Gesprächspartner so zu sehen wie im Fernsehbild. Ja, das waren kleinere Bildschirme und die Auflösung war halt nicht so hoch. Ja, gut, hier unten ist noch angegeben, was verschiedene Techniken jetzt zur Verfügung stellen. Also Telefax, was über eine klassische Telefonleitung über analoge Leitung läuft, das bot bis zu 28.800 Bit pro Sekunde. Die letzten Modems, die es gab, die lagen aber irgendwo bei 54.000 oder sowas, 56.000. Wobei die da schon irgendwelche Tricks verwendet haben, weil das eigentlich schon jenseits dessen war, was eigentlich möglich war. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die da genau gemacht haben, aber da hat es irgendwann ein Patent gegeben und dann kam diese letzte Generation von Modems kam dann raus, weil die irgendwas Verrücktes da gemacht haben, dass sie noch mehr durch die Leitung quetschen können. Mit ISDN geht es bis 144 Kilobit pro Sekunde und DSL ist halt ja, mehr oder weniger nach oben offen, das wird ja immer schneller. Hier steht jetzt noch bis 2 Mbit, 6 Mbit ist im Moment normal und über dieses VDSL gehen noch größere Mengen. Ja. Und wenn Sie sowas wie eine Ethernet-Verkabelung haben, dann haben Sie natürlich, sind Sie im Gigabit-Bereich und höher. Wo? ISDN? Ich vermute, dass bei ISDN gemeint ist, Sie haben zwei Datenleitungen und noch eine Kontrollleitung. Und diese Kontroll...
64 plus die 16, meinen Sie,
glaube ich. Sind es 16?
16 ist die Kontrollleitung.
128 plus 16 wäre... Ja, dann ist es das. Ja. Also die kann man ja natürlich nicht wirklich verwenden, um jetzt irgendwas rüber zu schicken, aber es gibt zum Beispiel... Also da läuft ja sowas wie Verbindungsaufbau und sowas drüber. Und es gab Bastler, die gesagt haben, ich nutze diese Datenleitung, diese Kontrollleitung, die ja noch keine Gebührenimpulse auslöst, zur Kommunikation. Indem ich zum Beispiel in einem bestimmten Zeitintervall, das kann man automatisieren, mit einer Gegenstelle Kontakt aufnehme. Und dann kann ich durch diese Versuche und Abbrüche, wenn ich die richtig time, dann habe ich praktisch einen weiteren Kanal, über den ich was übertragen kann. Ja. Und ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, dass wenn so eine reine Kontrollverbindung besteht, dass man dann auch beliebiges Zeug darüber schicken kann.
Ja, da kann man sogar nicht alles drüber schicken, aber wenn der voll war mit den 60 Kbit, dann hat man gar nicht mehr bekommen, wenn man angerufen wurde. Die Steuersignale halt nicht gekriegt.
Ja, aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie bauen eine reguläre Datenverbindung auf, und übertragen über diese 2x64K, übertragen sie schon irgendwas und dann geben sie einfach noch zusätzlichen Input über die Kontrollleitung. Das müssen halt beide Seiten sicherstellen, dass sie das nicht interpretieren und die Verbindung abbrechen oder irgendwas machen. Ja, aber das ist halt das Maximum, was sie aus dem ISDN-Anschluss irgendwie rausholen können. Okay, mir ist der Sinn dieser Folie nicht klar. Also es ist halt Briefpost, wie schon mal gesagt, man kann das auch als Modell, als sehr frühes Modell von Telekommunikation verstehen. Was ich diesem Bild entnehme, ist, dass es also unidirektional ist, ja, dass immer nur in eine Richtung gesendet werden kann. Und dass es auch so ist, dass also prinzipiell der Sender eine andere Komponente als der Empfänger ist. Ja, weil der Versand immer über einen öffentlichen Briefkasten läuft, in dem man was einwerfen muss, während der Empfang immer in einem persönlichen Briefkasten stattfindet und sie haben nicht die Möglichkeit, das direkt umzukehren. Ja, also dass sie aus ihrem Briefkasten raus irgendwie eine Nachricht schieben, die dann woanders zugestellt wird. Wenn wir uns jetzt mit der Vermittlung ein bisschen beschäftigen, also mit der Grundfrage, wie kriege ich in so einem größeren Netzwerk, wo ich keine Direktverbindungen habe, wie kriege ich eine Verbindung zustande zwischen zwei Punkten, die nicht unmittelbar benachbart sind, dann haben wir also verschiedene Möglichkeiten. Im Wesentlichen gibt es die Leitungsvermittlung und die Paketvermittlung. Ja, und das Erste, was wir uns kurz angucken, ist eben die Leitungsvermittlung oder im Englischen Circuit Switching. Und das funktioniert im Prinzip so wie klassische analoge Telefonie. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, es wird zu Beginn, wenn also der Verbindungsversuch stattfindet, wird ein Weg gefunden, der die beiden Punkte A und B direkt, der die beiden Punkte verbinden kann. Irgendein Weg durch dieses Netzwerk wird gesucht und der steht dann und bleibt dauerhaft für die ganze Phase, solange kommuniziert werden soll. Und wenn Sie das so machen, dann haben Sie in der Regel auch eine feste Bandbreite, die Sie durchgehend nutzen können. Und das bedeutet natürlich, dass wenn Sie jetzt diese gesamte Bandbreite nicht ständig ausnutzen, dass Sie dann einfach Ressourcen verschwenden. Ja, also wenn man etwa telefoniert und dann mal ein paar Minuten lang nichts sagt, dann ist das bei einem klassischen System im Prinzip eine Verschwendung, weil diese Stille ständig in perfekter Qualität übertragen wird. Ja, heute funktioniert eigentlich nichts mehr so, wenn Sie also zum Beispiel mit jemandem telefonieren und es sagen beide eine Weile nichts, dann merken Sie, dass auf einmal sich der Ton im Hörer irgendwie ändert und von so einem ganz leichten Rauschen, was Sie vorher gehört haben, einfach zu absoluter Stille wird, weil das System dann irgendwie erkannt hat, da kommt nichts mehr und dann findet überhaupt keine Übertragung mehr statt. Erst in dem Moment, wo einer wieder was sagt, geht es dann wieder weiter. Also diese Verschwendung, die findet heute eigentlich nicht mehr statt. Aber eben in leitungsvermittelten Netzen funktioniert es eben genauso. Ja, auch alles, was irgendwie so in Richtung Standleitung oder sowas geht, funktioniert auch alles nach dem Prinzip. Ja, das heißt also, wenn Sie die Verbindung nutzen wollen oder wenn Sie sie nutzen, dann steht Ihnen die gesamte Bandbreite zur Verfügung. Und aber eben auch, wenn Sie es nicht nutzen und damit verfällt es halt. Ja, und das heißt halt, dass abhängig von einem bestimmten Ausbau von so einem Netz einfach nur eine bestimmte Menge an solchen Verbindungen zu einem Zeitpunkt bestehen kann, weil da keine dynamische Anpassung irgendwie möglich ist. Ja, obwohl vielleicht insgesamt nur 10% der gesamten Bandbreite dann in so einem Netz mit mehreren Verbindungen ausgenutzt wird, ist es trotzdem dicht. Weil eben jeder seinen garantierten Anspruch auf irgendeine Qualität hat und ja, dann geht es halt nicht weiter. Und ja gut, von den Phasen her ist es immer dasselbe. Nach dem Verbindungsaufbau, der diesen standardisierten Weg dann einmalig festlegt, läuft dann halt die Datenübertragung so lange, bis die Verbindung wieder abgebaut wird. Wenn Sie jetzt das nächste Mal die Verbindung neu aufbauen, dann muss nicht unbedingt wieder dieselbe Route gewählt werden. Ja, das kann sein, dass dann eine andere Verbindung gefunden wird, die halt in dem Moment gerade interessant ist oder praktisch nutzbar ist. Aber auch dann gilt wieder, von dem Moment, wo die Verbindung steht, durchgehend bis zum Ende tut sich da nichts. Ja gut, und Beispiele sind eben, wie schon gesagt, die klassische analoge Telefonie, aber ISDN funktioniert genauso. Ja. Auch wenn es natürlich von der Art der Daten, die übertragen werden, ganz anders ist, weil es eben ein digitales Netz ist. Dieser Verbindungsaufbau und das Festhalten einer einmal gefundenen Verbindung, das ist genau dasselbe. Und auch im GSM-Netz, Mobilfunk, funktioniert es auch so. Im Gegensatz dazu ist also ein modernerer Ansatz, dass man Paketvermittlung macht, auf Englisch Packet Switching. Und da geht man hin und sagt, also ich habe nicht eine irgendwie durchgehende Verbindung, sondern ich habe halt gewisse Informationen, die ich übertragen will. Und die werden, während sie entstehen oder für die Übertragung vorbereitet werden, werden die in kleine Pakete aufgeteilt. Und dann geht jedes Paket für sich auf die Reise. Ja, und der Vorteil ist hier, dass das Ganze wirklich nur dann auch also Ressourcen belegt, wenn gerade Informationen übertragen werden sollen. Ja, das heißt, wenn Sie also, wenn wir jetzt wieder Telefonie als Beispiel nehmen würden und es irgendwie schaffen, eine Telefonie paketvermittelt zu machen, was bei Voice over IP zum Beispiel der Fall ist, dann wird eben in Phasen, wo niemand redet, werden keine Pakete erzeugt und damit fällt auch kein Transport irgendwie an. Ja, und das bedeutet, dass über irgendwelche Leitungen, die jetzt tatsächlich physikalisch irgendwo vorhanden sind, dass in dem Moment, wo Sie jetzt nicht kommunizieren, irgendjemand anders kommunizieren kann. Ja, also es ist erlaubt eine im Prinzip optimale Nutzung der, ja, der verfügbaren Bandbreite durch mehrere Teilnehmer. Wenn das ganze Netz Ihnen alleine gehört und Sie der Einzige sind, der kommunizieren will, dann bringt es natürlich nichts. Ja. Und es gibt dann zwei Varianten, verbindungslos und verbindungsorientiert. Jetzt haben wir gerade gesagt, im eigentlichen Sinne gibt es ja gar keine Verbindung hier. Ja, deswegen ist das Natürlichste, was man da betrachten kann, eben die verbindungslose Paketvermittlung. Da ist es eben wirklich so, Sie haben ein Paket, da steht letzten Endes irgendwie kodiert drin, wo es hin soll. Das geben Sie an irgendeinen Übergabepunkt und dann sucht das System dynamisch eine Verbindung, ja, also über mehrere weitere. Ja, vielleicht weiß eine einzelne Station gar nicht, welcher Weg gewählt werden soll. Da kommen wir in das große Thema Routing rein und die Frage, wie viel Intelligenz an jeder einzelnen Stelle an so einer Route sitzt. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass jemand einfach nur, also dass so eine Zwischenstelle eine Routing-Tabelle hat, die nur weiß, wohin sie das als nächstes weiterschicken soll. Na, weil es irgendwie eine Übersicht aller möglichen Empfänger hat und dann sagen kann, also für den Empfänger X muss ich das über diese Leitung rausschicken, aber wie es danach weitergeht, weiß diese lokale Stelle nicht, sondern der Nächste, der das in Empfang nimmt, der guckt dann wieder in seine eigene Tabelle und sagt, wo geht's jetzt weiterhin? Ja, so in der Art. Und das Ganze kann eben auch dynamisch passieren mit der Möglichkeit, dass wenn 10 Sekunden später noch ein Paket kommt, was denselben Empfänger hat, dass es dann halt einen anderen Weg geht, weil vielleicht Auslastungsinformationen bekannt und aktualisiert sind und man weiß, die beim letzten Mal gewählte Route ist nicht die günstigste, weil es da irgendwie Verzögerungen geben wird. Ja? Also da geht jedes Weg seinen eigenen, jedes Paket seinen eigenen Weg und das ist dieser Routing-Ansatz. Daneben gibt es dann hier noch die verbindungsorientierte Paketvermittlung und das nennen wir dann Switching und wir bauen hier eine virtuelle Verbindung auf. Das heißt, man simuliert das, was man bei der echten Leitungsvermittlung gemacht hat. Ja, man legt am Anfang einmal einen Standardweg fest und dann gehen alle Pakete diesen Weg. Aber es ist trotzdem nicht dasselbe wie eine Leitungsvermittlung, ja, weil in dem Moment, wo nicht kommuniziert wird, findet da nichts statt. Ja, und das heißt, Sie haben im Prinzip so eine Situation, dass wenn Sie hier wieder Ihr großes Netzwerk haben und Sie haben zum Beispiel einmal, also wenn es jetzt hier noch alternative Wege nach hier gibt, ja, und Sie haben einmal festgelegt, am Anfang meine Verbindung, die soll hier lang gehen. Ja, und die wird dann auch immer genommen. Aber in den Phasen, wo Sie keine Informationen haben, die übertragen werden sollen, kann halt zum Beispiel von hier aus irgendwas anderes dieselbe Route gehen. Während bei der bei dem anderen Modell, bei der reinen Leitungsvermittlung, wäre praktisch dieser komplette Weg wäre belegt, solange da eine Verbindung steht. Ja, das heißt, diese virtuelle Verbindung, die erlaubt es, dass Teilstücke der Strecke so genutzt werden können, wie es gerade nötig ist. Ja, also da haben wir halt diese Geschichte, dass alles denselben Weg geht. Das hat natürlich Vorteile, weil Sie nur einmal am Anfang sich überlegen müssen, was ist der optimale Weg. Dann kann man auch ein bisschen mehr Energie da reinstecken, dass man sagt, ich optimiere das irgendwie. Ja, wenn Sie sozusagen für jedes Paket im Zehntelsekundenbruchteil neu Entscheidungen treffen müssen, wo es lang geht, dann können Sie dann nur eine sehr einfache Logik irgendwie verwenden. Aber wenn Sie sagen, ich habe jetzt eine Verbindung, die wird eine Stunde lang aufrecht erhalten, dann würde es schon Sinn ergeben, dass man sagt, am Anfang verschwende ich jetzt mal 5 Sekunden darauf, meinetwegen zu klären, was ist wirklich der perfekte Weg, indem Sie auch mit mehreren Gegenstationen zum Beispiel Kontakt aufnehmen, sich austauschen über irgendwelche Auslastungseigenschaften und dann steht die Verbindung eben, ja, also diese virtuelle Verbindung, und dann nutzen Sie die einfach durchgehend. Ja. Okay, dann gibt es hier diese interessante Folie, Vergleich der Vermittlungsverfahren. Ich weiß nicht, was der Herr Häuser sich dabei ursprünglich gedacht hatte. Ich nehme an, dass hier einfach nochmal die wesentlichen Unterschiede zusammengefasst werden sollen. Aber im Prinzip, da haben wir jetzt drüber gesprochen, was diese Varianten sind. Und dass sie eben letzten Endes mit der verbindungsorientierten Paketvermittlung, ja, die wir hier unten hatten, dass sie damit so eine Art Zwischending zwischen der Leitungs- und der Paketvermittlung haben. Ja. Und an der Stelle machen wir dann jetzt die Pause. Die geht 15 Minuten, ne?
Ja.
Gut. Gut. Oder haben Sie noch Fragen zu dem, was wir bisher gemacht haben, damit wir es nicht vergessen in der Pause? Keine Frage.